Ja, schönen guten Morgen. Ah, ich muss jetzt einschalten.
So, schönen guten Morgen. Schön, bei euch zu sein. Ihr seht, ich habe aus den Erfahrungen des letzten Sonntags gelernt. Verlass dich nicht zu sehr auf Elektronik, sondern habe immer noch ein analoges Backup in der Tasche, weil eine Predigt jetzt so ganz ohne Konzept, das wäre nochmal eine andere Herausforderung als diese paar Informationen letzten Sonntag. Für diejenigen, die letzten Sonntag da waren, die wissen, was ich meine. Die Bärbel hat gerade eben an den Anfang des Gottesdienstes diesen kernigen Satz gestellt: Stelle das Tun nicht vor das Sein. Und das, finde ich, ist eine schöne Beschreibung auch für das, worum es heute Morgen gehen soll. Ja, ihr werdet das, glaube ich, dann im Laufe der Predigt noch genauer merken, wie ich an diesen Gedanken herangehen möchte heute Morgen. Ich möchte mal etwas seicht einsteigen. Wer meinen Vater ein bisschen besser kennt, weiß, dass er kernige Sprüche liebt. Und einer seiner Favoriten ist: Was nützt die ganze Erziehung? Die Kinder machen mir doch alles nach. Und der Satz kam oft von ihm, wenn er in unserem Verhalten sah, also irgendwas sah, was ihm eigentlich nicht gefiel, aber gleichzeitig sah er, oder es wurde ihm in dem Augenblick bewusst, wo die Kinder das denn herhaben. Und er merkte, dass also auch, so er merkte so im Spiegel seiner Kinder, dass auch sein eigenes Verhalten nicht immer seine Ideale erfüllt. So war das zum Beispiel in der Familie Kasimir eine allseits bekannte und von allen respektierte Regel, dass mit dem Essen nicht begonnen wurde, bevor jeder was auf dem Teller hatte und bevor man gemeinsam gedankt hatte. Und noch viel klarer war, dass man nicht mit den Händen isst oder direkt aus der Schüssel, schon gar nicht. Also kam absolut nicht in die Tüte. Nun aber, wenn es denn sonntags Pommes gab und die goldgelben, knusprig duftenden Pommes standen da vor der hungrigen Mannschaft, dann konnte man am Tisch Kasimir sehen, wie schnell 3 oder waren es 4 Hände in die Schüssel langten. Ja, also mein Vater hat dieses Zitat in der Regel in einem negativen Sinne verwandt, um humorvoll klarzumachen, dass einige seiner eigenen Schwächen in seinen Kindern durchaus wiederzufinden waren. Aber das liegt nur an seiner Bescheidenheit und Demut. Natürlich wirkt die Vorbildfunktion von Vätern und Müttern genauso, wenn sie mit gutem Beispiel ihren Kindern vorangehen und gute Werte ganz praktisch und für die Kinder hautnah miterlebbar vorleben. Eine Erziehung, die sich in Worten, in Regeln und in dem Formulieren von Erwartungen erschöpft, bleibt auf der Strecke. Und ich glaube, das werden wir alle bejahen. Es genügt nicht, jemand zu sagen, was richtig und was falsch ist. Wir müssen uns aber auch eingestehen, dass die besten Vorbilder nicht ausreichen, um genau das zu werden, was das Vorbild zeigt. Marco Reus wurde zum Beispiel Fußballer des Jahres 2019. Aber auch wenn du Marco Reus in allem versuchst nachzueifern, genauso viel trainierst, genau dasselbe isst und sogar dieselben YouTube-Videos guckst, ich wollte eigentlich sagen, dieselben Bücher liest, aber das passt wahrscheinlich nicht mehr. Also wenn du in allem versuchst, diesem Vorbild nachzueifern, dann wirst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit trotzdem kein so guter Fußballer werden wie Marco Reus. Vorbilder sind wichtig und haben großen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Erziehung, darauf, wer und was wir in unserem Leben werden. Aber sie können nichts daran ändern, dass nur das aus uns herauskommen kann, was auch tatsächlich in uns steckt. Und dieser Satz ist mir wichtig. Das beste Vorbild und die beste Erziehung kann trotzdem nur das aus dir herausholen, was tatsächlich in dir steckt. Du wirst nur ein Fußballer vom Rang eines Marco Reus werden, wenn auch das Talent und die körperlichen Voraussetzungen in dich hineingelegt wurden. Nun, es geht heute Morgen um Erziehung. Und ich fand das so schön, dass Sigi eben da, genau dafür Gott gedankt hat, dass er ein guter Fürsorger und ein guter Erzieher ist. Gott ist ein guter Erzieher. Und das lesen wir in Titus 2 in den Versen 11 bis 13. Da heißt es, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln und uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Nun, dieser Vers spricht davon, dass Gott nicht nur das, sondern wie Gott seine Kinder erziehen möchte. Und darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen mit euch nachdenken. Der Text beginnt mit dieser wunderschönen Aussage, wie es zum Beispiel auch eines meiner ersten oder vielleicht das erste Andachtsbuch zum Titel hatte, dass ich selbst anfing, bewusst und freiwillig aus eigenem Antrieb zu lesen, von Otto Stockmeier. Die Gnade ist erschienen. Das ist Elberfelder Übersetzung. Die Gnade ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und ich sehe immer ein Bild von einer aufgehenden Sonne vor meinem inneren Auge, wenn ich diese Verse lese. Es war lange Nacht, es war lange dunkel, es ist kalt, es ist feucht, lebensfeindlich, lebensbedrohlich, wenn die Sonne lange nicht geschienen hat. Doch dann erhellt sich der Horizont langsam, immer mehr, dann wird er rötlich, heller und heller, bis schließlich die Sonne sich über den Horizont emporhebt und mit ihrem Licht, mit ihrer Wärme und ihrer ganzen Kraft auf die Erde, auf die Berge, auf die Flüsse, auf die Meere und die Seen, die Pflanzen, die Tiere und nicht zuletzt auf uns Menschen herabscheint. Und kein Mensch konnte das beeinflussen. Kein Mensch hat die Kraft oder die Macht, der Sonne zu gebieten, aufzugehen und ihren Lauf zu vollziehen über die Himmelsbahn. Es geschieht einfach ohne unser Zutun, ohne dass wir es in irgendeiner Weise verdient hätten. Es wird uns geschenkt. Und das ist Gnade. Wäre die Sonne heute Morgen nicht aufgegangen, und auch morgen nicht und übermorgen nicht, wären wir spätestens in einer Woche tot. Auf der Rückseite des Mondes ist eine Temperatur von minus 173 Grad Celsius. Kein Leben möglich. Der Aufgang der Sonne heute Morgen ist für mich ein schönes Bild für das, wovon unser Vers hier spricht. Das Alte Testament berichtet uns von der Nacht des Menschen, in der er sich seit dem Sündenfall befand, seit dem Tag, da er dachte, er könne alleine, getrennt von Gott, diese Welt regieren und sie sich untertan machen und sein Leben meistern. Und das Neue Testament beginnt mit der Geburt des Retters. Weihnachten liegt ja noch nicht so lang zurück und wir erinnern uns noch vielleicht an die Worte des Engels, der zu den Hirten sprach, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Kein Mensch konnte das herbeiführen. Niemand auf der Welt hätte die Macht oder die Kraft gehabt, diesen Retter in die Welt zu bringen. Aber was für die Sonne gilt, gilt für diesen Retter noch viel mehr. Wäre er nicht erschienen, wären wir alle unausweichlich dem Tod ausgeliefert gewesen. Aber Gott hat diesen Retter zu uns gesandt. Er hat ihn gesandt, um uns Heil zu bringen. Heil für uns Menschen und Heil für die geschundene Schöpfung. Geschunden und vergewaltigt von uns Menschen. Es gibt nur einen Grund, und nur eine Erklärung für sein Erscheinen. Und das ist Gnade. Es ist Gottes Schenken, ohne unser Zutun, ohne unseren Verdienst. Einfach Gnade. Und diese Gnade, diese Rettung, so sagt es unser Text, ist allen Menschen erschienen. Nicht einem bestimmten Volk, sondern allen Völkern. Nicht Menschen bestimmter Herkunft, bestimmter Hautfarbe, eines bestimmten Geschlechts oder eines gewissen Bildungsstands. Nein, die Gnade ist allen Menschen erschienen und bringt für alle Menschen Heil und Leben. Doch unser Vers geht weiter mit den Worten und sie erzieht uns. Jetzt engt sich die Personengruppe massiv ein. Sie ist allen Menschen erschienen, aber sie erzieht nur uns. Nun, wer ist uns? Wenn wir nochmal das Bild des Sonnenaufgangs bemühen, dann können wir uns das klar machen und deutlich machen. Ich muss mich dem Licht der Sonne aussetzen, um von ihr beleuchtet und gewärmt zu werden. Wer sich im Keller oder in einer Höhle verbirgt, wird nichts wahrnehmen von der lebensspendenden Kraft der Sonne. Ich habe 2008 an einem erlebnispädagogischen Programm am Tauernhof teilgenommen und an einem der Tage hat uns Hans-Peter Reuer mit in eine Höhle genommen, die er mit seinen Bergsteigerkollegen präpariert hat, sodass also auch Laien es möglich war, mit entsprechender Ausrüstung und Begleitung in diese Höhle hineinzugelangen. Wir haben etwa einen halben Tag gebraucht, um in das Innere dieser Höhle zu kommen. Und diese Höhle, also das war so tief in der Höhle, so weit weg von dem Tageslicht und von der Außenwelt, dass es in dieser Höhle absolute Finsternis herrschte. Finsternis, die so finster war, dass ich das noch nie zuvor auch nur annähernd erlebt habe. Es war Finsternis, die fast geschmerzt hat. Und es war in dieser Höhle kalt und feucht und schmutzig. 0 Grad, 365 Tage im Jahr, immer gleiche Temperatur. Und als wir haben in der Höhle übernachtet und als wir morgens aufgestanden sind, war die Sonne längst aufgegangen. Aber wir haben nichts davon gemerkt. Es war immer noch kalt, es war immer noch finster um uns herum. Die Sonne schien schon längst am Himmel, aber wir haben sie nicht gesehen, nicht gespürt, noch konnten wir uns an ihren wohltuenden Strahlen wärmen. Und ich finde das ein wunderschönes Bild für die Gnade Gottes. Sie ist wirklich erschienen. Sie ist über allen Menschen aufgegangen. Aber wenn du die Gnade in deinem Leben erfahren möchtest, musst du aus der Dunkelheit deiner Höhle heraus an das Licht dieser Gnade treten. Du musst die Gnade annehmen, sie auf dein Leben anwenden, sie in dein Leben einlassen. Claudia hat es eben in ihrem Gebet zum Ausdruck gebracht, dass das eigentlich ja ein Wahnsinn ist, dass wir uns einfach so in die Gegenwart Gottes stellen können, einfach in sein Licht hineinstellen können. Und das ist so, das stimmt, das ist Wahnsinn. Hätte Gott nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen, hätte er uns nicht gereinigt von unserer Schuld, hätte er uns nicht ein neues Kleid angezogen, sodass wir in seiner Gegenwart stehen können, wäre das vermessen und wäre das unmöglich. Aber weil Gott das getan hat, gilt die Einladung. Wir dürfen aus der Höhle heraus hinein in das Licht seiner Gnade kommen. Und vielleicht denkst du, ich habe aber noch nichts gespürt von Rettung und von Heil. Weder in meinem Leben noch in der Welt um mich herum nehme ich irgendetwas davon wahr. Dann kann es daran liegen, dass du noch in deiner Höhle sitzt und der Gnade noch nicht die Gelegenheit gegeben hast, in dein Leben hineinzuwirken. Gnade ist ein schönes Wort, aber es ist mir wichtig, dass es nicht ein abstrakter Begriff bleibt. Gnade ist eine Person. Und das haben wir eben in diesem kurzen Ausschnitt aus der Weihnachtsgeschichte schon gehört. Die Gnade ist in Jesus Christus erschienen. In Jesus ist sie in diese Welt gekommen. Und wenn du möchtest, dass sie auch in deinem Leben wirksam wird, dann kannst du Jesus ganz schlicht einladen, in dein Leben zu kommen. Das kannst du jederzeit tun. Es erfordert keinen besonders heiligen Moment. Du kannst es jetzt auf deinem Platz, still in deinem Herzen tun. Aber wenn du möchtest, kannst du auch gerne nach dem Gottesdienst auf einen Menschen zugehen, von dem du weißt, dass er mit Jesus lebt, und zusammen mit ihm Jesus in dein Leben einladen, damit du die Gnade und die Wirkungen dieser Gnade auch in deinem Leben erfahren kannst. Ja, jetzt wissen wir, wer mit uns gemeint ist. Die Gnade ist allen erschienen, sie bringt zu allen das Heil, aber sie erzieht nur uns. Sie erzieht nur diejenigen, die sich der Gnade öffnen und sie in ihrem Leben wirken lassen. Der Rest dieser Predigt macht also nur Sinn, wenn jemand diese Grundsatzentscheidung bereits getroffen hat. Denn es geht ja im Weiteren um diese Erziehung, von der Paulus nun hier schreibt. Erziehung? Also vielleicht wunderst du dich und sagst, ich brauche doch nicht mehr erzogen werden, so schlecht sieht es doch gar nicht um mich aus. Aber vielleicht hilft dir folgender Blickwinkel, die Sache nochmal anders zu sehen. Johannes schreibt am Anfang seines Evangeliums: Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes. Wenn wir Jesus aufnehmen, wenn wir die Gnade Gottes empfangen, werden wir Gottes Kinder. Wenn wir Gottes Kinder geworden sind, dann ist Gott auch unser Vater geworden. Und als Kinder dieses Vaters erfahren wir auch seine Erziehung. Gott hat für unser Leben ein Ziel, eine klare Richtungsbestimmung, ein Erziehungsziel. Und ich bin wirklich fasziniert, in welcher Knappheit und Kürze Paulus diese Erziehungsziele Gottes zusammenfasst. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Jeder Vater wünscht sich in seiner Erziehung, dass seine Kinder sich von dem abwenden, was ihnen schadet, was sie zerstört. Und dass sie sich andererseits dem zuwenden, was gut ist. Und dass aus ihrem Leben Gutes hervorkommt. Und das ist auch Gottes Ziel für seine Kinder. Und das ist der Grund, warum er will, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und den Begierden dieser Welt abwenden. Weil er weiß, das will uns schaden und zerstören. Gottlosigkeit, weltliche Begierden. Ich weiß nicht, ob man das heute noch im, also Gottlosigkeit findest du vielleicht schon noch im Duden, aber in unserem alltäglichen Sprachgebrauch finden diese Worte in der Regel keinen Widerhall. Was ist das? Was meint Paulus hier mit Gottlosigkeit und weltlichen Begierden? Nun, mir ist Ich möchte zunächst einfach mal probieren, das zu illustrieren an dem Bild, das ich gerade eben schon gebraucht habe. Dieses Leben in der Dunkelheit einer dunklen und kalten Höhle. Bevor ein Mensch aus der Dunkelheit seiner Höhle in das Licht der Gnade Gottes tritt, hat er ja schon irgendwie sein Leben gemeistert. Irgendwie sind wir ja bis zu diesem Zeitpunkt in unserem Leben auch alleine klargekommen. Gottlos, ohne Gott. Und es gab Dinge, von denen wir uns dann ernährt haben. Aber vieles von dem, was wir in der Höhle an Nahrung gewohnt waren und was wir an Lösungsstrategien gelernt haben, um unsere Probleme in den Griff zu kriegen, wird uns und andere Menschen und auch die Natur, in der wir leben, Schaden zufügen und am Ende zerstören, weil sie gottlos sind. Paulus nennt in dem Brief, aus dem unser Bibelvers, also unser Predigttext kommt, das ist der Brief an Titus, einige Beispiele, eigentlich genau zwei, die ein echtes Problem in der Kultur war, in der sich Titus zu dieser Zeit befand. Es waren die Kreter. Und die Kreter waren bekannt, also es gab so eine Redensart, sie sind alle Lügner und faule Bäuche. Also es sind diese zwei Dinge, die Lösungsstrategie der Lüge und die Nahrung der Genusssucht. Also ich tue, was ich Lust habe, ich tue, was mir Spaß macht, ich nehme mir, was immer ich will, ich fülle meinen Bauch. Das ist meine Lebensstrategie oder das ist mein Lebensmotto. Nun, und auch wenn das zur Kreta-Kultur gehörte und wenn sich das für die Kreta ganz normal angefühlt hat, so sind es doch Verhaltensweisen gewesen, die gottlos waren und die ihnen und anderen auf Dauer Schaden zufügen und vor allem die nicht zu dieser Kultur des Reiches Gottes passen, in das sie ja nun übergetreten waren. Wem diese zwei Beispiele nicht genügen, dem kann ich noch einige andere aus dem Kolosser 3 ab Vers 5 mal vorlesen und wir finden mehrere solcher Aufzählungen im Neuen Testament. Da schreibt Paulus den Kolossern: Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen, Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht. Und jetzt könnte man noch einige Dinge aufzählen. Galater 5 und in anderen Briefen finden wir noch ähnliche Verzeichnisse. Aber ich möchte verzichten, das alles aufzuzählen, weil wir schon am Anfang der Predigt gesehen haben, dass für eine gelingende Erziehung mehr nötig ist als die Vermittlung von Informationen, was richtig und was falsch ist. Erziehung ist, oder das Ziel der Erziehung ist es ja nicht, ein Kind zu informieren, wie es sich zu verhalten hat, sondern es zu befähigen. Ihm die Fähigkeit zu vermitteln, Nein zu sagen zu dem, was falsch ist und Ja zu sagen zu dem, was richtig ist. Also zunächst eine innere Haltung zu erzeugen. Aber dann das Ja sagen und das Nein sagen, also das innere Zustimmen, ist ja auch nur der erste Schritt. Der nächste ist, dementsprechend auch zu leben, wie ich es für richtig erkannt habe. Und das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und hier kommt der ganz entscheidende Unterschied zum Tragen zwischen der natürlichen Erziehung, also dem, was menschliche Eltern in der Erziehung leisten können, und der Erziehung Gottes. Eltern können nur von außen erziehen. Aber Gott bietet uns an, in unser Leben zu kommen, in unserem Herzen Wohnung zu nehmen und uns auch von innen her zu erziehen, also uns zu befähigen, das Falsche zu lassen und das Richtige zu tun. Gott will in mein Leben kommen. Warum sollte Gott das tun? Womit hätte ich das verdient? Nun, auch das ist pure Gnade. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Gott will uns nicht nur aus der Höhle, aus unserer Höhle herausführen und in das Licht seiner Gnade führen. Er will, und hier endet die Möglichkeit dieses Bildes, er will in unseren Herzen Wohnung nehmen. Und wenn wir dazu Ja sagen, dann zieht die Gnade in der Person Jesu Christi in uns ein, um all das hervorzubringen, was Gott in unserem Leben sehen möchte, wozu er den Menschen geschaffen hat. Und das ist so ein radikaler Einschnitt in unserem Leben, dass die Bibel es Sterben und von Neuem geboren werden nennt. Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Also dieser radikale Schnitt mit diesem Sein in der Höhle, das ist Vergangenheit. Mein altes Leben, mein Höhlenleben mit all dem, was dazugehört, ist zu Ende. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich lebe im Glauben, im Vertrauen auf den Sohn Gottes. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück. Denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Das Gesetz konnte uns nicht gerecht machen. Das heißt, es genügte nicht, um uns zu befähigen, recht vor Gott zu leben. Es konnte uns nur informieren, aber es konnte uns nicht befähigen. Wenn Gott uns gerecht macht durch Christus, ist das kein abstrakter Begriff oder es erschöpft sich nicht in einem abstrakten Urteilsspruch, sondern Gott meint damit, dass er wirklich unser Leben recht machen will. Das heißt, dass wir so leben, wie Gott den Menschen ursprünglich gewollt, gedacht und erschaffen hat. Und wie sieht so ein Mensch aus? Naja, das sehen wir in dem Bild Jesu. Jesus war ein Mensch, so wie Gott ihn sich gewünscht, so wie Gott ihn sich vorgestellt hat, so wie Gott ihn ursprünglich geschaffen hat. Er lebte in vollkommener Harmonie, Beziehung und Abhängigkeit von Gott, seinem Vater. Und sein Leben war vollkommen gerecht, vollkommen recht in den Augen Gottes. Aber es reicht nicht, dass Jesus dieses Vorbild gegeben hat. Wenn wir uns nochmal an diesen Vergleich mit Marco Reus erinnern, es reicht nicht, ein perfektes Vorbild zu haben und zu versuchen, diesem nachzueifern. Es genügt nicht, Jesus zum Vorbild zu haben, um so leben zu können, wie Jesus gelebt hat. So gut diese Armbänder sind oder waren, ich weiß nicht, ob die noch aktuell sind, dieses What would Jesus do oder was würde Jesus tun, Anhänger oder Armbändchen, als Erinnerung gut, als Impuls. Aber dann muss man genau das, was die Bärbel uns am Anfang gesagt hat, sich klar machen. Mach nicht das Tun vor dem Sein. Denn wir brauchen Jesus in unserem Innern, um so leben zu können, um das tun zu können, was Jesus tun würde. Nicht wir tun das. Denken wir an das, was Paulus gesagt hat. Ich lebe nicht mehr. Christus lebt in mir. Und das ist unfassbare Gnade, dass Jesus genau dazu in diese Welt gekommen ist. Er ist für uns am Kreuz gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen, um uns von all unserer Schuld zu befreien und zu reinigen. Aber er ist auferstanden, damit er nun in uns lebt, damit er uns von innen heraus befähigt, gerecht zu leben, recht zu leben. Paulus nennt dies in Kolosser 1, Vers 27 ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das lange verborgen war, nun aber offenbar, also sichtbar gemacht worden ist. Christus lebt in uns und darum haben wir die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und jetzt kommen wir dem immer näher, das Ziel, mit dem Gott den Menschen geschaffen hat. Gott hatte den Menschen geschaffen in seinem Bild, ihm ähnlich. Und was bedeutet Herrlichkeit? Herrlichkeit beschreibt Gottes sichtbar gewordene Gegenwart. Gott selbst ist unsichtbar. Und doch gibt es immer wieder Situationen, wo Gott seine Herrlichkeit sichtbar, seine Gegenwart sichtbar werden lässt. Wir sehen in der Bibel viele, viele Stellen dazu. Aber das ist die Idee, Gott möchte in unserem Leben sichtbar werden, Herrlichkeit sichtbar werden lassen. Das ist sein Ziel für dein und für mein Leben. Er will uns von innen her so verändern und so erziehen. Und das heißt, nicht nur uns sagen, wie es geht, sondern er will uns befähigen, sodass unser Leben, die Art, wie wir denken, die Art, wie wir fühlen, die Art, wie wir reden und die Art, wie wir handeln, nur eine Erklärung zulässt. Gott lebt in dir. Gott ist in dir gegenwärtig. Was für ein Ziel für unser Leben und was für eine Würde, die er uns damit verleiht. Aber das ist das Ziel seiner Erziehung. Das ist das Ziel seiner Gnade. Der zweite Teil des Predigttextes, den ich am Anfang ja schon vorgelesen habe, lautet: Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Natürlich spricht dieser Vers auch von der Wiederkunft Jesu. Natürlich warten wir darauf und hoffen und freuen uns auf diesen Tag. Aber dieser Vers meint mehr. Und es gibt ähnliche Verse an anderen Stellen im Neuen Testament, die das genauso deutlich machen. Es ist unsere Sehnsucht oder es darf unsere Sehnsucht und Hoffnung sein, dass wir etwas von Gottes Herrlichkeit, von der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters in unserem eigenen Leben entdecken, sehen, erfahren. Warum? Womit wir das verdient haben? Nun, es gibt nur eine Erklärung, weil Gott uns seine Gnade schenken will. Amen.